sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß ja nicht, habt ihr in diesem Sommer ein bisschen geschwitzt oder schwitzt ihr noch? Also ich habe so viel geschwitzt wie lange, lange nicht mehr. Das ist auf Korsika auch kein Wunder, da ist es eigentlich immer heiß. Aber wenn ich dann in den Nachrichten sehe, dass es in Deutschland noch heißer ist als auf Korsika, also ich dachte, taten mir die alle Zurückgebliebenen nur leid, weil ich dachte, was schwitzen die armen Leute jetzt? Naja, ich will jetzt nicht über Schwitzen reden, sondern über einen, der auch ins Schwitzen gekommen ist, nämlich Markus, Johannes Markus, der ist ins Schwitzen gekommen durch die Begegnung mit Jesus. Und ich habe das Ganze überschrieben, dreimal ist Bremerrecht, und habe zu dieser Person des Markus drei Bibelverse ausgesucht. Und die lese ich uns jetzt vor, die heißen, und dazu stehen wir auf, Gottes Wort. Markus 14, da verließen ihn alle und flohen, Jesus ist gemeint. Ein junger Mann aber folgte ihm nach. Er war mit einem Leinengewand bekleidet auf der bloßen Haut, und sie griffen nach ihm. Er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt davon. Und Apostelgeschichte 13, Paulus aber und die um ihn waren, fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Und 2. Timotheus 4, schreibt Paulus, Lukas ist allein bei mir, Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Und ich bitte dich, Herr Heiliger Geist, öffne uns mit dein Wort und sprich du nur selbst zu uns. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Dieser junge Mann, den ich euch jetzt vorstellen möchte, den kennt ihr wahrscheinlich alle aus der Bibel, aus dem Markus-Evangelium. Der heißt eigentlich Johannes Markus. Johannes Markus, zwei Namen. Das war nicht unüblich in der damaligen Zeit, weil das viele verschiedene Sprachen regierten und deshalb ist Johannes der jüdische Name und Markus ist dann der griechische Name, ein Doppelname. Also dieser Mann, der fällt uns dadurch auf, dass er ein Flitzer ist. Flitzer nennt man die Leute, die nackt durch die Stadt laufen oder wo auch immer sich hervortun. Und dieser junge Flitzer Markus, ich weiß nicht, ob ihr das schon jemals richtig gelesen habt in der Bibel, aber so steht es da geschrieben, der lief nackt durch Jerusalem. Also wenn ich jemanden sehen würde, wie Bremen läuft, da will ich nicht glauben, dass der gerade eine Begegnung mit Jesus gehabt hätte. Ich würde sonst was denken, aber nicht unbedingt das. Aber so ist es dort gewesen. Johannes Markus, der lief nackt durch Jerusalem, weil er Jesus begegnet ist. Wenn auch nur von Ferne. Und diese Begegnung hat ihn so begeistert, dass er das später im Markus-Evangelium beschreibt. Als einziger beschreibt, die anderen Evangelien haben das nicht. Markus war da, wo Jesus auch war, in Gethsemane. Markus musste da nicht mit hin. Der gehört hier nicht einmal zum Kreis der Jünger. Der hat auch nicht mit Jesus gerade Passa gefeiert, also heiliges Abendmahl. Aber dann hat er gleich ein einschneidendes Erlebnis. Die Jünger von Jesus, die laufen alle weg. Als Jesus in Gethsemane gefangen genommen wird und die Flucht war leicht. Ringsumher standen Ölbäume, jede Menge Ölbäume. Und die Ölbäume haben es ja an sich, dass sie von innen verfaulen und dass sie hohl werden, aber diese Ölbäume wachsen weiter nur durch die Rinde draußen. Wie, das muss euch meine Frau erklären, die ist Biologielehrerin. So, jedenfalls, das ist ein sehr seltenes Phänomen, aber die Ölbäume, die wachsen so, die sind von innen hohl und dann kann man sich darin wunderbar verstecken. Und das haben die Jünger auch getan. Und diese Bäume waren Jahrhunderte alt. Sehr große Verstecke, sehr schöne Verstecke. Hervorragend geeignet zur Flucht. Wir wissen nicht, wie Markus nach Gethsemane kam. Wir können es nur ahnen. Nachts, nur mit Leinwand bekleidet. Also auf Deutsch, er ist im Nachthemd hinter der Truppe hergelaufen, die Jesus gefangen nehmen sollte. Vielleicht lag das Haus seiner Mutter irgendwo auf diesem Weg. Das ist das Haus, davon hören wir später noch in der Bibel. Das Haus, in dem Petrus verkehrte, in dem die Gemeinde von Jesus sich versammelte, wohin Petrus nach seiner Gefangenschaft ging und wo die Magd Gefühle dachte, das ist ein Gespenst, das an die Tür klopft und deshalb gar nicht aufmacht, obwohl es dann der freigelassene, durch Gott befreite Petrus war. Und vielleicht musste diese Truppe, die Jesus gefangen nahm, dort in der Nähe vorbei. Draußen war was los. Und Markus, wie alle jungen Männer, wollte natürlich nichts verpassen, bloß nichts anderen lassen. Also raus, auch im Nachthemd, hinter der Truppe her. Dass er ohne Hemd wiederkommen würde, hatte er sich nicht träumen lassen. Die Soldaten packen ihn, aber nicht genügend, so kann er sich aus seinem Hemd befreien, rutscht heraus und entkommt. Das ist die Szene. Er sieht Jesus von Ferne, er lässt sein Hemd fahren, um seine Haut zu retten. Das kann man sich leicht vorstellen. Warum folgt er dem Gefangenen Jesus? Er gehörte nicht zu den Jüngern. Ich denke mir, das steht zwar so nicht in der Heiligen Schrift, aber ich glaube nicht, dass man da verbotenerweise etwas hineinliest. Ich denke mir, dass dieser Jesus ihn unheimlich beeindruckt haben muss, ja begeistert haben muss, selbst im Augenblick seiner Gefangennahme. Und wenn da so ein junger Mann fast gegen seinen Willen mitgerissen wird, wenn alle anderen flüchten, dann muss etwas passiert sein. Diese Szene zum Beispiel, als Petrus sein Schwert zieht und dem einen Kriegsknecht das Ohr abhaut und wie Jesus dann diesem Kriegsknecht das Ohr wieder ansetzt und ihn heilt, den Feind, den ihn gerade gefangen nimmt. Da geht etwas aus von Jesus, eine Faszination, die bis heute Menschen in den Bann schlägt und die begeistert. Hier sind viele unter uns, die von Jesus einfach hingerissen sind. Und das ist auch toll. Jesus kann begeistern. Und es gibt auch gar keine Religion ohne Gefühl. Ohne Gefühl gibt es auch keine Religion. Also wenn einer zum Glauben kommt und Jesus zum ersten Mal entdeckt hat, dann ist das ja, als hätte er sich Hals über Kopf verliebt. Und das ist vergleichbar. Da kann ich nur sagen, dann lasst ihn ruhig, auch in seinem ersten Überschwang. Und sagt dann bitte nicht, na warte mal ab, du wirst schon sehen. Nicht? Es gibt ja unter Christen genügend Leute, die sagen, sie wären nüchterne Realisten und in Wirklichkeit sind sie lediglich olle Griesgrame, voll von Bitterkeit. Das ist keine Heiligung, wenn einer so verkniffen durch die Gegend läuft, denn zum Glaubensleben gehört immer auch Freude. Ja nichts anrichten, aber habt ihr die Freude immer so? Also, wenn jemand frisch zum Glauben kommt und begeistert ist von Jesus, dann helfe ich ihm, dass seine Begeisterung in die richtigen Bahnen kommt. Begeisterung oder Heiliger Geist, so wie ich diesen ersten Punkt überschrieben. Begeisterung oder Heiliger Geist. Denn diese Begeisterung kann sich ja auch als Strohfeuer entpuppen. Und deshalb ist es notwendig, dass man aus dem Verliebtsein erst Begeisterung, aus dem Verliebtsein zur Liebe kommt. Aus der Begeisterung zur Treue. Das ist der Weg, den der Heilige Geist uns zeigt. Denn bei der Begeisterung kann es nicht stehen bleiben. Das kann man von außen nicht immer unterscheiden. Ist das eine Begeisterung oder Heiliger Geist? Manche, der lang oder kurz entflammt war, hat auf einmal nichts mehr vom Feuer des Heiligen Geistes in sich und übrig, da ist nichts mehr von zu sehen. Aber der Heilige Geist führt in den Gehorsam, der führt in die Nachfolge von Jesus. Der führt nicht ins Weglaufen. Markus ist noch weggelaufen, da war aber die Begeisterung stärker als der Heilige Geist. Glaube wird, wenn man mit Jesus lebt, unabhängig vom Gefühl. Glaube steht zu Jesus, egal wie man sich fühlt. Das ist ein Wachstumsprozess. Die Bibel sagt, wenn man im Glauben geboren wird, dann ist man wie ein Baby. Das muss erst mal wachsen. Dann müssen die Pampers gewechselt werden, um stark und erwachsen zu werden. Und wachsen tut weh. Jeder Baum, der wächst, weiß das. Wenn ihm die Rinde zu klein wird, wenn sie zu kurz wird, wenn sie platzt, jedes Kind, das wächst, bekommt Gliederschmerzen. Jugendliche bekommt nur Reife durch. Ja, wodurch denn? Aus Fehlern wird man klug. Das auch. Ich denke, Reife kommt durch Ernüchterung. Ernüchterung. Bitte nicht Enttäuschung. Ernüchterung. Das ist etwas ganz anderes, als enttäuscht zu werden. Denn Enttäuschung macht bitter. Ernüchterung macht reif. Ihr kennt das aus eurem eigenen Leben. Wo ihr nur die Wahl hattet, ist das nur Enttäuschung oder Ernüchterung. Ja, deshalb ist nicht jeder Begeisterte wirklich vom Heiligen Geist erfasst. Wie viele sind schon bei Evangelisationen, bei Freizeiten, im Gottesdienst oder wo auch immer, Jesus begegnet und war entflammt von ihm und für ihn. Und dann, Jesus warnt uns ausdrücklich, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Also, auch in schwierigen Tagen zu Jesus stehen. Auch dann, wenn du nicht begeistert bist. Willst du das? Johannes Markus war noch nicht so weit. Seine erste Begegnung mit Jesus war reines Zuschauen. Aber nun kommt Gottes zweiter Versuch mit ihm. Ich habe dir gesagt, dreimal das Bremerrecht. Das eine war Begeisterung oder Heiliger Geist. Und jetzt das zweite Mal heißt Abenteuer oder Mitarbeiter. Abenteurer oder Mitarbeiter. Paulus und Barnabas sind auf ihrer ersten Missionsreise. Barnabas ist der Onkel von Markus. Und da heißt es, sie hatten Johannes Markus als Diener bei sich. Und dann diese schlimme Szene, als Paulus und die Rominer nach Paphos abfuhren, wich Johannes von ihnen und zog wieder nach Jerusalem. Er haut schon wieder ab. Er ist noch nicht erwachsen im Glauben und es tut weh. Und wieder tut es weh. Warum flieht er? Natürlich ist er anstrengend und sie standen vor dem Taurusgebirge riesenhoch. Wie hoch, weiß ich bis heute nicht. Ich bin da einmal durchgefahren. Hoch oben auf dem Pass fragte ich den türkischen Reiseleiter, wie hoch ist es denn hier? Er guckte runter und sagte, Sie sehen ja, ziemlich hoch. Das war eine Antwort. Aber es war wirklich hoch. Und es kann sein, dass Markus einfach Angst gehabt hat. Er wusste nicht, wo er nachts sein Haupt hinlegen sollte. Vielleicht liebte er die Bequemlichkeit. Oft ist es so, dass man wegläuft, wie es wahrscheinlich bei Markus war. Halbbekehrtes Herz. Und dann wird selbst entschieden, was man tut und was man so macht. Und dann ist Jesus nicht der Herr des Lebens, sondern dann geht es automatisch ab in die falsche Richtung, weil Jesus nicht mehr gefragt wird, welchen Dienst, welchen Weg, welchen Auftrag er für uns hat. Dann zeigt sich in einer Krise, in einer Belastungsprobe, was in einem drinsteckt. Wie fest der Glaube eigentlich ist. Da kann man auch nur froh sein, wenn es nur zur Krise kommt und nicht zur Katastrophe. Denn Krise ist doch immer offen zum Guten hin. Man sollte auch dankbar sein für Krisen, die Gott bei einem zulässt. Schweres Wort. Ich weiß. Und trotzdem gilt es. Es ist wahr. Wir sollten auch dankbar sein für die Krisen, die Gott bei uns zulässt. Abenteurerlust macht kein Mitarbeiter. Das war bei Markus so und das ist auch bei uns so. Nicht einmal, wenn man den heißesten Draht und Vitamin B zu den Aposteln hat. Manchmal treffe ich irgendeinen ehemaligen, irgendwo in der Stadt. Der sieht mich und sofort werde ich zum personifiziert schlechten Gewissen. Für ihn. Warum? Ja, ich habe dann die Sprüche noch im Ohr, die da mal so geklopft worden sind. Ich gehe in die Mission, ich will anderen helfen, ich will mit Menschen arbeiten. Und das war dann doch nichts als pubertäre Abenteuerlust. Ich erinnere mich, ich war in Kolumbien und fragte dort auf den Auslandsfahrer und er sagte, ich bin auslandsgeil. Ja, das ist eine tolle Motivation, auslandsgeil zu sein. Nein, nein, nein. Die Bibel redet eine andere Sprache. Und die Bibel kann man eben nicht lesen wie die Schatzinsel oder Karl May oder Harry Potter. Und die Leute, die sich haben senden lassen von Jesus, die haben sich in Dienst nehmen lassen. Und Das waren keine Jesus-Freaks mit großen Ideen von fremden Ländern und fremden Menschen. Das waren Persönlichkeiten, die wussten, was sie zurückließen. Und in den Missionsgesellschaften heißt es nicht ohne Grund, nur die Besten kann man senden, nur die Besten. Und die wissen, was sie zurücklassen. Die wissen, dass sie nicht in irgendein Abenteuer gehen, im Ferienclub Mediterranee, sondern dass harte Arbeit mit Opfer und Verzicht sie erwarteten. Das Reich Gottes baut sich durch Sterben auf. Und Verzicht ist immer eine Form von Sterben. Das ist doch ganz merkwürdig, wie oft das geschieht, gerade auch unter jungen Menschen. Kaum hat man das erste Geld verdient. Die erste Freundin hat zum ersten Mal an der Politik geleckt. Und das Jesus-Abenteuer ist vorbei. Jesus ist raus, Enemie, Mond, ab bist du. Und was da noch bleibt, ist ein dumpfes soziales Bewusstsein, ein Helfer-Syndrom. Ich will doch mit Menschen arbeiten, so als wären die Kollegen im Büro nur Maschinen. Also wer das will, der mit Menschen arbeiten will, der muss auch wissen, dass man Menschen sehr lieb haben muss. Sonst wird man zum Zyniker. Man lässt sich nicht nur auf sie ein. Die Menschen sind nun einmal alle, wie du und ich, genauso. Und Idealismus tut's nicht. Idealismus ohne Jesus ist schrecklich. Ich schätze idealistische Menschen. Aber ich sehe auch die großen Gefahren, in denen sie stehen. Denn Idealismus ist genau die Quelle, aus der alle Verbrechen gegen die Menschheit gespeist werden. Denk mal einmal nach über die Geschichte des Kommunismus. Wie viele Ideale sind da kaputt gegangen? Hohe Ideale. Wie viele Millionen von Menschen wurden dort geopfert? Liebe allein lässt uns mit Menschen arbeiten. Liebe. Aber Liebe haben wir nicht von allein. Und deshalb ist Jesus so dringend nötig. Deshalb ist es nicht Abenteuerlust, wenn man in der Nachfolge von Jesus steht, sondern man wird Mitarbeiter, wenn man sich von Jesus als beschlagnahmen lässt und weil man offen ist dafür, dass Jesus einem ganz, ganz viel Liebe schenken will. Liebe muss immer wieder neu erbeten sein. Und das ist manchmal schwer, wenn man mit bestimmten Leuten zusammen ist, die sich einfach nicht lieb haben lassen wollen. Es gibt Menschen, die kann man lieb haben. Es gibt Menschen, die kann man auch der Herr Jesus lieb haben. Und es gibt andere Menschen, ja, die kann auch unser Herr nur noch lieb haben. Stand auf irgendeinem Spruch auf einem Bauernhaus in den Alpen. Liebe muss immer wieder neu erbeten sein. Paulus und Barnabas haben sich später einmal gestritten wegen Markus, als der damit auf eine neue Missionsreise sollte. Und hat Paulus gesagt, nein, und wird wohl den Standpunkt vertreten haben, dass Leute mit halbem Herzen nicht für das Reich Gottes werben können, dass sie für das Reich Gottes für die Mitarbeit nicht taugen. Und Barnabas wollte diesem jungen Mann nachgeben und hat gesagt, lasst uns ihn mitnehmen, wir können ihn euch jetzt nicht fallen lassen. Damit hatte er auch recht. Beide hatten recht. Und sie konnten sich nicht einigen. Und da haben sie sich getrennt und sind verschiedene Wege gegangen. Das ist ja durchaus möglich, das ist auch durchaus ehrenhaft. Und dann sind wir beim letzten: Feigling oder Zeug. Denn jetzt kommen wir zu der spannenden Szene, dass auf einmal Paulus den Markus anfordert. Derselbe Paulus, der eben noch gesagt hat, nein, der kommt mir nicht mit, der taucht nicht zum Reich Gottes. Und jetzt schreibt er, Lukas ist allein bei mir, Markus nimmt zu dir und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tja, dieser selbe Paulus fordert ihn jetzt an. Dreimal ist Primrecht. Es ist Gottes dritter Versuch mit Markus, jedenfalls von dem, was wir aus der Bibel heraus wissen. Da muss sich etwas grundsätzlich geändert haben in der Beziehung des Markus zu Gott und in der Beziehung des Markus zu den Menschen. Das eine gehört zu dem anderen. Man kann nicht eine Beziehung zu Gott haben, ohne gleichzeitig die Beziehung zu den Menschen zu verändern. Das geht nicht. Wer sich durch Christus ändern lässt, der ändert immer auch Heiligen Schrift kennen. Es hat einer gedacht, vorher war Markus christlich, nun war er Eigentum Christi. Vorher glaubte Markus wohl an Christus, nun folgte er ihm nach. Vorher wollte Markus etwas für Jesus tun, nun hatte er ihm alles gegeben. Vorher hatte Markus sein Leben lieb gehabt, nun hatte er gelernt, sich selbst zu verleugnen und das Kreuz von Jesus nachzutragen. Vorher war es ihm nur um die eigene Seligkeit gegangen, nun ging es ihm um die Ehre Gottes und seines Reiches. Es steht nicht in der Bibel, wie es dazu gekommen ist, aber aus all dem, was wir von Menschen wissen und was sich mit schöner Gesetzmäßigkeit immer wiederholt, können wir annehmen, dass es bei Markus genauso ging wie bei jedem anderen Christen, dass man irgendwann versteht, so kann es nicht weitergehen mit dem alten Herzen. So kann es nicht weitergehen mit diesem klaren und entschiedenen Jein. Ja und nein. Sondern entweder oder. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ganz sein oder lass es ganz sein. Und wenn wir endlich klar sind und uns nicht mehr hin und her reißen lassen durch unsere halbheiten Kompromisse, dann kommt auch die Freude, die wir uns wünschen. Das Feuer der Begeisterung wird neu entfacht und lodert neu auf. Endlich hat es bei Markus geklappt. Dreimal ist prima richtig. Diener der Menschen wollte Markus nicht sein. Dann ist er Diener von Jesus geworden und damit auch Diener von Menschen. Schluss mit der Flucht. Abhauen ist keine Alternative mehr. Vom Flüchtling aus kann man es manchmal ganz schön weit bringen. Ihr erinnert euch vielleicht, in Amerika war Henry Kissinger Außenminister. Er war erst einmal deutscher Flüchtling, aus Nazi-Deutschland geflohen. Und nun war er der Außenminister einer Großmacht. Aber vom Feigling zum Evangelisten, das ist noch ein ganz anderer Schnack. Das ist eine Karriere, die es nur im Reich Gottes gibt. So will Gott uns haben. Vom Feigling, vom Versager, vom Flüchtling, seinen handfesten und standfesten Zeugen. Gott holt sich seine Leute. Er ist beharrlich, ganz lange. Ob es nun dreimal ist. Die Bibel warnt uns, dass Gott nicht plappert und es damit nicht zu scherzen ist. Wenn er ruft, dann meint er es auch ernst. Dann soll man diesem Ruf auch nachkommen. Von Markus wissen wir dreimal. Aber Gott holt sich seine Leute. Und da kann man immer wieder nur staunen, wie Gott mit seinen Leuten ans Ziel kommt. Manchmal staune ich. Der Vater ist dagegen, die Mutter ist dagegen, die Oma ist dagegen, die Schwester ist dagegen, das Meerschweinchen ist dagegen, man selber ist dagegen. Und dann wird der Bengel trotzdem Pastor. Warum? Weil Gott das so gewollt hat. Da hilft es auch gar nicht, dass man geflüchtet ist und wegläuft. Gott holt sich seine Leute. Und die müssen zum Glück nicht alle Pastoren werden. Das wäre schrecklich, eine Welt, die nur noch aus Pastoren besteht. Irgendjemand hat mal erzählt, Pastoren, das ist wie ein Misthaufen. Stinken in Himmel. Aber wenn sie verteilt sind aufs Land, dann ist dieser Misthaufen dümmer. Also, es muss schon eine Welt geben, auf die man die Pastoren verteilen kann. Andernfalls stinkt das alles mal. So, Gott holt sich seine Leute in die Nachfolge, dass sie seine Zeugen sind, an dem Platz, wo sie sind. Bist du ein Zeuge von Jesus? Dreimal ist Bremer recht. Ist Gott ein Bremer? Auch. Aber zum Glück ist er internationaler, als dass er sich nur auf die Provinz Bremen beschränken würde. Zum Glück ist er für jeden da, für jeden auf der ganzen Welt. Aber zum Glück ist er auch ein Bremer und es ist sein Recht. Und er nimmt sich dieses Recht immer wieder neu bei dir anzuklopfen. Klopft er heute wieder bei dir an. Wie viele Versuche hat Gott schon gemacht? Und was denkst du, wie viele wird er bei dir noch machen? Jesus ist konkurrenzlos. Es gibt nichts Größeres. Bist du dafür Zeuge? Jesus möchte dich dazu machen. Er hat Markus dazu gemacht.